Ja, wir machen weiter ja heute mit unserem Thementag. Und ich hatte mir zwei Verse ausgesucht. Da sind zwei Männer im Gespräch. Kennt ihr den Spruch, Wissen ist Macht? Nichts wissen macht auch nichts, ja, richtig. Na, die Sprüche sind beide, naja, egal. Fragwürdig, sage ich mal. Ja, Wissen an und für sich ist keine Macht. Erstmal nicht. Aber es kommt darauf an, was man aus diesem Wissen heraus tut. Man kann es ausnutzen, dann tyrannisiert man andere, das ist eine gewisse Form von Macht. Man kann aber auch das Wissen nutzen, um für andere was Gutes zu machen. Auch das ist eine Art von Macht. Also Wissen an und für sich ist erstmal nicht unbedingt Macht, aber das, was man daraus tut, das kann man missbrauchen. Ja, wir haben einen allwissenden Gott. Und dieser Gott ist nicht nur allwissend, der ist auch allmächtig. Jesus hingegen, als er auf dieser Erde war, war weder allwissend noch allmächtig. Aber er stand mit seinem Vater tagtäglich im Kontakt und er hat ihm gezeigt, was er zu tun hatte und hat ihm geoffenbart, was er wissen musste. Tagtäglich im Gebet, morgens hat er aber vielleicht die Information gekriegt, vielleicht auch anders. Ich glaube, dass er gar nicht aufgehört hat mit dem Beten, sondern immer in Gedanken mit seinem Vater verbunden war. Und er wurde definitiv ja mit allen Informationen und allen Vollmachten, die er brauchte, ausgestattet. Außerdem hat er die Fähigkeit, Menschen wirklich ins Herz zu gucken. Er wusste, wie es im Herzen der Menschen aussieht. Und wisst ihr was? Er hat es nicht einmal ausgenutzt, um irgendwas Schlechtes für die Menschen zu tun, sondern er hat gesehen, so sieht es in seinem Leben aus und hat versucht, ihm Worte des Lebens zu geben. Oftmals wurde er abgelehnt. Manche haben ihn auch angenommen. Aber er hat immer nur das Beste für die Menschen um ihn herum gewollt. So ist er mit seinem Wissen umgegangen. Er hat es niemals ausgenutzt und trotzdem hatte er alle Vollmachten, um diesen Menschen zu helfen. Es kam mal ein Mensch zu Jesus und zwar kam er nicht wie normal tagsüber zu ihm, sondern in der Nacht und es war ein Pharisäer. Und er fürchtete sich vor seinen Kollegen, vor seinen Pharisäerkollegen. Und deswegen kam er in der Nacht zu ihm. Die meisten seiner Kollegen, die mochten Jesus nicht, weil er hat ihnen die Wahrheit gesagt und hat ihnen keine Ehre gegeben, sondern er hat ihnen knallhart gesagt, darunter liegt ihr falsch. Und ihr tut nicht den Willen Gottes, sondern ihr tut euren eigenen Willen. Das hat Jesus ganz klar gesagt. Und die meisten mochten ihn deswegen nicht. Und wenn sie zu ihm hingekommen sind, haben sie versucht, ihn immer in irgendeiner Rede zu fangen, immer mit einer Frage zu überführen oder irgendeine Falle zu stellen. Doch Jesus ist nirgendwo drauf reingefallen. Er hatte immer die richtige Antwort. Und dieser eine Pharisäer, der war anders als seine Kollegen. Der war nicht darauf aus, wirklich Jesus in seinen Reden zu fangen oder eine Falle zu stellen, sondern er hatte echte Fragen. Und er erkannte, dass mit diesem Mann, mit Jesus, dass da wirklich Gott sein muss. Denn das, was er tut, was er sagt, mit Vollmacht und allem, das kann kein Mensch tun von sich aus. Das kann nur einer, der mit Gott ist. Und er merkt sogar, dass diese Verbindung mit Jesus und Gott, dass sie so hoch ist, dass das nicht ein normaler Prophet ist. Das spürt er, das merkt er. Ja, dieser ältere Mann war viel aufrichtiger als seine Kollegen. Und mit diesen Fragen, die er sich nicht erklären konnte, wo er wirklich mehr wissen wollte, kommt er zu Jesus. Also ihr kennt den Namen, ihr habt sicherlich erraten, wer das ist, Nikodemus. Und den Vers, den wir heute betrachten, sind eigentlich also zwei Verse, ich habe die aus dem Kapitel genommen, zwei Verse aus diesem Stück. Und das ist einmal der Vers 2 und der Vers 11. Allerdings werden wir trotz allem den ganzen Text lesen, weil ich denke mal, dass man das wirklich zusammen betrachten muss, damit man versteht, wieso sie so handeln und so sprechen und was wirklich Jesus dem Nikodemus lehrt. Ich lese von Vers 1 bis Vers 13. Müssen wir halt einfach wegen der Zeit, weil da steckt so viel drin, das würde sonst den Rahmen sprengen. Ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also Nikodemus wusste schon erstmal, und er bestätigt das, dass er und eigentlich auch alle Pharisäer es wissen, dass Jesus, ja, dass mit Jesus Gott ist. Dass er etwas Besonderes ist, größer als ein Prophet. Sie wissen es eigentlich. Die ganzen Pharisäer wissen es, dass Jesus ein Lehrer ist, der von Gott gekommen ist. Er hat es erkannt anhand der Zeichen, die Jesus tut, und anhand seiner Worte. Er sah die Zeichen und wusste, dass man die nur tun kann, wenn Gott mit einem ist. Bis dahin hat kein Pharisäer es vor Jesus zugegeben und auch später nicht, dass Jesus etwas Besonderes ist und dass er wirklich von Gott geführt ist und dass Gott mit ihm ist. Hat kein Pharisäer also bis dahin zugegeben und auch später nicht, bis auf Nikodemus. Der hat das erkannt und ist zu ihm hingegangen und hat es gesagt. Aber das ist egal, vor Jesus konnten sie es sowieso nicht verbergen, weil Jesus guckt in das Herz des Menschen und er sieht, wie das Herz der Pharisäer tickt. Jesus wusste, dass sie alle erkannt haben, dass er was Besonderes ist, dass er von dem, was er tut, nur der Sohn Gottes sein kann. Das wussten sie alle und dennoch haben sie dieses Wissen zurückgehalten und haben es nicht vor Jesus gesagt, bis auf Nikodemus. Da sieht man mal von Nikodemus ab, so hört man nicht von vielen Pharisäern, die vernünftig mit diesem Wissen umgegangen sind. Die ganze Zeit, wo Jesus auf der Erde gewandelt ist, also diese 3 Jahre seines Wirkens und nach seinem Tod und der Auferstehung bis zur Himmelfahrt, kann man sagen, liest man von 2 Pharisäern, die erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist einmal Josef von Arimathäa und Nikodemus. Nikodemus ist allerdings auch ziemlich ängstlich zu Jesus gekommen, eben aus Angst vor seinen Kollegen. Was werden sie denken, wenn er dahin geht? Aber er hat so brennende Fragen, dass er eine Antwort haben muss. Er will sein Wissen erweitern. Er will wissen und lernen von diesem Lehrer, der mehr ist als jeder Pharisäer. Also dieses Wissen, was er hatte, hat ihn dazu bewogen, Jesus aufzusuchen. Wahrscheinlich war es ihm wichtiger, Gott näher zu kommen, als seine eigene Ehre. Es war ihm wichtiger, Gottes Ehre zu suchen, als seine eigene Ehre. Und das ist bei den Pharisäern eine Eigenschaft, die recht selten vorkommt. So gut wie nie. Seine Ehre war ihm nicht ganz unwichtig, sonst wäre er nicht heimlich zu Jesus gekommen, nicht bei Nacht. Aber ihm ist es wichtiger, Gottes Ehre zu suchen. Ihm ist es wichtiger, von Gott etwas zu erfahren, als seine eigene Ehre. Trotz der Angst vor seinen Kollegen geht er. Das hat ihn, das, was er gesehen hat, was er eigentlich weiß, spürt, das hat er erkannt und geht. Er geht los. Jesus zeigt Nikodemus aber auch ziemlich schnell, wie wenig er wirklich weiß, als er ihm ja von dem Geheimnis der Wiedergeburt erzählt. Nikodemus denkt, Wiedergeburt, wie kann das sein, im Fleisch? Nein, es geht nicht um fleischliche Wiedergeburt. Jesus macht ihm klar, dass es eine geistliche Wiedergeburt gibt. Dass der Heilige Geist auf Menschen ausgeschüttet werden soll. Nikodemus versteht das natürlich nicht sofort und fragt noch nach und Jesus muss ihn schelten. Du bist ein Lehrer Israels und musst das eigentlich wissen. Du musst das wissen. Jetzt muss man natürlich zu Nikodemus Ehre sagen. Im Alten Testament steht das Wort Wiedergeburt nirgendwo. Es steht nirgendwo, dass man wiedergeboren wird, aber dass der Heilige Geist in den Menschen gelegt wird und dass er einen neuen Geist, ein neues Herz geben will. Das steht mehrmals in der Alten Schrift, also im Alten Testament. Und zwar in Hesekiel steht es 3-mal an 3 Stellen. Die möchte ich jetzt auch vorlesen. Einmal Hesekiel 11, Vers 19. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Das ist der neue Geist, ein neues Herz und ein neuer Geist. Hesekiel 18, Vers 31. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Und Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also zeige ich das Gleiche, ne? Ein neues Herz und einen neuen Geist. Bei der geistlichen Wiedergeburt ändert sich äußerlich erstmal nichts bei uns. Wir sehen genauso aus wie früher, sind gleich alt, optisch identisch. Vom Gesicht her mag sein, dass sich schon einige Sachen ändern, aber im Prinzip äußerlich erstmal nicht so viel. Also was sich vielleicht bemerkbar macht, ist, dass dieses Wissen, dass wir die Erlösung geschenkt bekommen haben, das gibt Freude. Und die tun Christen manchmal auch nach draußen zeigen. Leider zu selten, aber es kommt schon mal vor. Manchmal können andere es sehen. Der innere Mensch wird erneuert aber. Und er bekommt einen neuen Geist. Und dieser Geist fängt an, automatisch Gottes Ehre zu suchen. Das eigene Ego rückt aus dem Mittelpunkt und es kommt etwas Neues hinzu. Und das ist eine geistliche Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt, die durch den Glauben an Jesus geschehen ist. Im Alten Testament gibt es auch viele Stellen, wo der kommende Messias angekündigt ist. Und dass er das Problem der Sünde lösen wird. Das steht auch da. All das hätte Nikodemus erkennen können. Allerdings auch nur dann, wenn es der Heilige Geist ihn offenbart hätte. Ja, als Mensch, als fleischlicher Mensch, keine Chance. Das sind geistliche Wahrheiten, die er gar nicht hätte erkennen können. Nun ist Jesus allerdings zu ihm gekommen und vom Wissen her war er einfach noch nicht so weit. Und dennoch wusste er so viel, dass ihn dieses Wissen zu Jesus getrieben hat. Und Jesus offenbart ihm diese geistlichen Wahrheiten. Und ich glaube, dass Nikodemus es danach auch verstanden hat. Er ist nicht unwissend oder mit wenig Ahnung davongegangen, sondern er hat das verstanden. Ich gehe davon aus, dass Jesus ihm das deutlich noch erklärt hat. Es geht ja auch eigentlich der Text weiter, den können wir jetzt aus Zeitgründen nicht machen. Aber er hat wirklich Worte ewigen Lebens gehört und er ist mit mehr Wissen davongegangen, als er vorher hatte. Und das Beste ist, er hat weiterhin an Jesus geglaubt. Allerdings immer ein bisschen auf Distanz, weil er als Pharisäer immer noch Angst vor seinen Kollegen hatte. Das hat ihn wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo er gesagt hat, ich werde mit Josef von Arimathea losgehen und werde seinen Leichnam vom Kreuz nehmen und werde ihn ins Grab legen. Da hat er sich offen zu ihm bekannt und bis dahin hat er immer mal wieder auch Fragen gestellt an die Pharisäer, ist das denn richtig, was ihr da macht? Das ist falsch. Aber er brauchte lange Zeit, um sich wirklich voll zu Jesus zu bekennen. Wir wissen natürlich aus der Apostelgeschichte, dass später auch noch andere Pharisäer sich bekehrt haben. Es waren später mehr. Aber namentlich erwähnt sind nur diese beiden, Josef und Nikodemus. Also wir gehen jetzt weiter mit Vers 11. Ich muss das kurz machen, ich habe jetzt viel zu lang. Aber ja gut, machen wir trotzdem. Jesus war als Mensch hier und ist im Fleisch unter uns gewandelt. Er war also weder allmächtig noch allwissend, aber er wusste, wer der Gott Israels ist. Dass das sein Vater ist, das wusste er. Und er hatte eine tiefe Beziehung zu seinem Vater. Und alles, was er brauchte, wurde ihm geoffenbart, gezeigt. Und er hat diese Wunder, die ihm gezeigt wurden, hat er vollbracht. Die Worte, die er gehört hat, hat er weitergegeben. Ich denke mal, das ist da geschehen, allmorgendlich im Gebet. Er ist ja sehr früh aufgestanden und hat sich zurückgezogen, von seinen Jüngern abgesondert und ist ins Gebet mit seinem Vater gegangen. Er wusste auch, dass er die Schuld der Welt auf sich nehmen würde, dass das passieren wird. Jesus war praktisch der perfekte Lehrer, denn er hat alles, was der Vater ihm gesagt hat, verstanden und hatte mit Vollmacht weitergegeben. Während schon irdische Dinge bei Nikodemus an die Grenzen seines Verstandes kommen, so versteht Jesus die himmlischen Zusammenhänge vollkommen. Bis ins kleinste Detail versteht er sie. Und das macht ihn zum perfekten Lehrer, denn der Lehrer von Jesus ist der Vater. Ich kann mir es kaum vorstellen, was Jesus in seiner Gebetszeit mit seinem Vater erlebt hat, wie das gewesen ist. Ich denke aber, dass er wirklich im Geiste vor diesem Thron stand, dass er den Vater gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht, jetzt im Geist wahrscheinlich, weil hier von der Erde wurde er nur einmal entrückt. Ich denke, dass er wirklich von Angesicht zu Angesicht da gestanden hat. Jesus ist heilig und er brauchte sich nicht vor Gottes Angesicht zu fürchten. Während ein Mensch, der sündig ist, vor Gottes Angesicht kommt, der stirbt sofort. Wahrscheinlich gibt es ein paar Menschen, die einen Schatten von dieser Herrlichkeit gesehen haben und überlebt haben. Es waren nicht viele. Aber seit der Vorhang im Tempel zerrissen ist, kommen auch unsere Gebete direkt vor dem Thron Gottes an. Wir sehen Gott zwar nicht, aber sie kommen da an, das dürfen wir wissen, das wird zugesagt. Und ich glaube, dass das zwischen Jesus, also zwischen dem Vater und dem Sohn, noch viel intensiver war. Ich glaube nicht, dass Jesus hier an dieser Stelle von zukünftigen Ereignissen gesprochen hat, als es heißt, warte mal, jetzt muss ich den Vers nochmal suchen. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn Gottes, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Man könnte denken, dass das wirklich von zukünftigen Ereignissen die Rede ist. Aber ich glaube wirklich, dass das das tägliche Gebet ist, wo er vor Gott steht. Ja, er kannte wirklich alle Geheimnisse des Glaubens und war weiser als alle Menschen zusammen. Wenn du das ganze Wissen dieser Erde zusammennimmst, Jesus weiß jetzt, wo er im Himmel ist, wo er vom Vater ist. Er weiß mehr. Er weiß viel mehr. Das ganze Wissen der Menschheit ist nichts im Vergleich zu dem, was er weiß. Er sieht in jedes Menschenherz. Er weiß, wie es um jedes Lebewesen, um jedes Atom auf dieser Erde weiß er Bescheid. Er hat Vollmacht und er hat Wissen. Und das, was er weitergibt an uns, was wir durch ihn erkennen können, das ist auch gutes Wissen. Ja, ich gebe jetzt weiter an Andreas.
Jetzt machen wir so einen Thementag, jetzt schon das zweite Mal, nächstes Mal das dritte Mal. Wir wissen aber, warum ist das so wichtig, was zu wissen? Um eine gute Note zu kriegen, um damit prahlen zu können. Ich weiß aber was. Wissen und Wahrheit hängt doch sehr miteinander zusammen. Wenn ich etwas meine zu wissen und es nicht wirklich weiß, also es nicht wirklich wahr ist, dann ist das Scheinwissen, dann ist das Betrug, dann ist das vielleicht sogar total dumm. Ich möchte keinem da irgendwas Bösartiges unterstellen, aber mindestens dumm ist es. Wissen und Wahrheit hängen sehr miteinander zusammen. Jetzt habe ich aber gemerkt, ist gar nicht so lange her, habe ich jemanden abends in der Stadt getroffen und habe dem eine Sache erklärt. Und er hat ja auch verstanden, der Mann ist 11 Jahre jünger als ich, der denkt ungefähr noch genauso wie ich. Und als ich ihm dann gesagt habe, so ist es, und er hat das auch verstanden, weißt du, was er gesagt hat? 80er. Damit wollte er sagen, du argumentierst, wie man damals in den 80er Jahren, also 1980, 1990 so argumentiert hat, es interessiert heute kein Mensch mehr. Aber ja, okay, Victor hat ja gerade schon gesagt, wie man heute so denkt, in der Gefühlsebene. Aber sollen wir uns davon dann runterziehen lassen oder sollen wir deshalb in die andere Ebene auch hineinsteigen? Wir haben ja gehört, was es bedeutet, was es bewirkt, wenn man so in der emotionalen Ebene sich aufhält. Schwierig, wellenmäßig. Heute so, morgen so und zwischendurch noch dreimal anders. Und wenn Wissen etwas mit Wahrheit zu tun hat und wenn wir die Wahrheit haben, durch Gottes Wort, durch Gott selber, und es gibt diesen Spruch, der ist jetzt nicht aus der Bibel, aber ist trotzdem wahr, lebe, wer du bist, dann muss ich doch erst mal wissen, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Was macht meine Persönlichkeit aus? Was macht meine Stellung vor Gott aus? Und das muss ich wissen. Und wenn ich das nicht weiß, dann habe ich ein Problem. Mindestens dann, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Ich schaffe das heute nicht mehr, ich werde das nächste Woche machen, da habe ich Gottesdienstleitung, mal so einen kleinen Überblick darüber, wo der Unterschied zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit ist. Ich kann das jetzt nur mal kurz anlegen. Heilssicherheit ist das, was Gott gegeben hat. Er hat uns das Heil geschenkt, das ist sicher. Aber Heilsgewissheit ist, ich muss es auch wissen. Ich kann Heilssicherheit haben, dadurch, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dann kann ich sie nicht nur haben, dann habe ich sie auch. Aber wenn ich keine Heilsgewissheit habe, dann weiß ich das nicht und lebe auch vollkommen daneben. Habe immer irgendwie Angst, habe immer irgendwie Befürchtung, lese Bibelstellen ganz anders. Und in dieser kleinen Nuance ist die Wahrheit wirklich elementar. Ich weiß etwas und es verändert alles. Aber es verändert sich nichts dadurch, ob ich es weiß oder ob ich es nicht weiß. Die Bibel verändert sich nicht dadurch, ob ich sie kenne oder ob ich sie nicht kenne, ob ich sie interpretiere oder nicht interpretiere. Aber ich verändere mich total, indem ich die Bibel verstehe, annehme und für wahr annehme. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich möchte noch mal darauf eingehen, diese ganzen Punkte, wie wir entscheiden würden, wenn wir uns nicht auf unser Wissen aufbauen, fundamentieren würden. Der eine Gedanke wäre ja gut, wir würden auf Gefühle bauen, brauche ich nichts mehr zu sagen. Der zweite Punkt, wo ich letztes Mal schon ein bisschen mit angefangen habe, sind diese Erfahrungen, wo wir doch sehr gerne drauf bauen. Wenn ihr euch noch an die Glücksunterhose erinnert, wisst ihr, was ich damit meine. Du hast einmal was erlebt, du hast zweimal was erlebt, du hast dreimal was erlebt und machst ein Gesetz daraus. Es ist immer irgendwie gut gegangen oder es hat immer irgendwie geklappt und in deinem Kopf ist danach, okay, du baust dir eine Gesetzmäßigkeit auf. Wer sich so ein bisschen mit Statistiken auskennt, der weiß, mit Statistiken kannst du alles beweisen. Du musst nur eine gute Referenzgruppe haben, du musst das Ganze nur irgendwie interpretieren und du kommst dann nachher zu dem Ergebnis, was du haben möchtest. Das muss nicht böswillig sein, das kann einfach nur dumm sein, das kann einfach nur falsch sein, also falsch gedacht sein, aber man muss diese Sachen wirklich verstehen, um zu wissen, was ist denn da wirklich dahinter. Du interpretierst in dem Moment, wo du eine Erfahrung anwendest. Und wenn du das falsch machst, dann ist dein Weltbild falsch, dann ist dein Leben falsch, dann lebst du nicht mehr so, wie du bist oder wie du leben solltest. Und es ist sehr, sehr, sehr naheliegend, auf Erfahrung zu bauen, weil man hat ja erlebt, man kann ja irgendwo sagen, es hat doch immer geklappt oder es hat immer nicht geklappt. Aber es ist leider zum Glück, wie auch immer ihr das jetzt sehen wollt, es ist die falsche Grundlage. Es gibt halt diese bessere, es gibt diese wahre, diese Wissensgrundlage. Wenn Gott etwas offenbart, wenn Gott etwas sagt, ist das 1000-mal mehr wert als die beste Erfahrung. Ich weiß nicht, kennt einer das Phänomen? Ich glaube, das kennt keiner von schwarzen Schwänen. Es gibt es in der Philosophie und in der Erfahrungspsychologie, in der Philosophie ein Phänomen von schwarzen Schwänen. Das heißt einfach, Leute haben immer nur weiße Schwäne gesehen und für die war klar, Schwäne sind weiß. Das war klar. Bis es zum ersten schwarzen Schwan kam und dann war die Frage, was ist denn an unserer Theorie falsch? Und dann mussten sie umdenken. Aber in ihrer Erfahrung war klar, Schwäne sind weiß, weil sie haben nie etwas anderes gesehen. Und so denken wir auch in unserem Erfahrungsdenken. Und wenn wir dann nachher mal vor dem ersten schwarzen Schwan stehen oder wenn wir vor der ersten Niederlage stehen, die auf unserer Erfahrung beruht und nicht auf Gottes Wort, nicht auf unserem wirklichen Wissen, was wir haben könnten, haben wir ein Problem. Haben wir ein richtiges Problem. Gut, Gefühle sind, naja, Erfahrungen sind auch nicht gerade der Brüller. Worauf verlassen wir uns denn noch so gerne in unserem menschlichen Denken? Ich habe das mal genannt, vertrauenswürdige Berater. Frag doch einfach Bruder X, Schwester Y, die werden dir helfen. Frag doch deinen Bankberater, frag doch XY, guck doch im Fernsehen YZ, die wissen Bescheid. Ja. brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Auf die eine Frage, was haben die für Motive? Meinst die wirklich gut mit mir? Geh zu deinem Bankberater, will der wirklich dein Bestes oder will der die Provision? Frag dich mal. Der kann toll reden, aber was ist sein Motiv? Und dann wieder, worauf baut der denn? Hat der wirklich Wissen oder hat er auch nur Erfahrung, Gefühle oder sonst irgendwas? Und wir neigen doch sehr dazu, wenn wir nicht weiter zu wissen, uns irgendein tolles Buch von Lebensberatung XY anzugucken oder durchzulesen oder das Video von YZ anzugucken oder an ZX zu verweisen, an irgendjemand zu verweisen, der weiß Bescheid. Ist auch nur ein Mensch. Hat auch seine Erfahrungen, Gefühle, Probleme, Nöte und vielleicht noch die falschen Motive. Ist naheliegend, ist vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Möglichkeit, aber nicht das Beste, was wir in Gott gegeben haben. Gefühle, naja, Erfahrung, naja, die Berater, naja. Und was ganz, ganz Böses und was heutzutage leider sehr präsent ist, sind die aktuellen Umstände. Wir schauen einfach auf das, was andere machen. Wir schauen auf das gerade, was irgendwie so gerade notwendig zu sein schaut. Wir schauen darauf, wie es gerade uns so geht. Triff mal eine Entscheidung mit dem Hunger. Geh mal mit dem Hunger in den Supermarkt. Du triffst eine ganz andere Entscheidung, wie wenn du dann halt gut gegessen hast. Triff mal eine Entscheidung, wenn du dich gerade mit deinem Partner gestritten hast oder nicht geschlafen hast. Und triff mal eine Entscheidung, wenn du halt im guten Zustand bist. Die äußeren Umstände bewegen doch sehr, 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 wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir entscheiden und wie wir unser Wissen anwenden. Und wenn wir gerade an diese ganze Ukraine-Corona-Energiepolitik denken, merken wir auch, die äußeren Umstände scheinen irgendetwas zu rechtfertigen. Und das ist vollkommener Mumpitz. Die rechtfertigen gar nichts. Aber wir denken, weil es gerade so ist, müssen wir Vorsorge betreiben. Weil es gerade so ist, müssen wir uns impfen lassen. Weil es gerade so ist, müssen wir der Ukraine spenden oder selber einen Krieg. Weil es so ist, nein, es stimmt nicht. Die Umstände sind Umstände, aber sie sind keine Wahrheiten. Und vielleicht sind die Umstände sogar glatt gelogen oder falsch interpretiert oder gar nicht da. Sie sind auf jeden Fall keine Grundlage für das, was der Grund, was das Fundament für unser Handeln sein soll. Vierter Punkt, ausgeschaltet oder zumindest so als nicht der optimale Punkt zur Seite gestellt. Man kann so etwas abarbeiten. Man kann wirklich abarbeiten und sich fragen, wenn ich eine Entscheidung treffe, Entscheidung, wie gesagt, ich entscheide mich, also ich treffe eine Entscheidung, ich gehe nicht nach rechts, nach links, scheiden, trennen. Wie entscheide ich dann? Und man kann diese Dinge gedanklich, kopfmäßig abarbeiten. Problem Nummer 5 ist, wenn ich diese Entscheidung nicht treffen kann, falle ich in Lethargie, in ich entscheide gar nichts mehr. Weil mir das alles zu kompliziert ist, das geht nicht, und bist nachher so geblockt, so zu, dass du meinst, das Beste, was du tun kannst, ist gar nichts zu tun, nichts zu entscheiden. Ist vielleicht gar nicht mal die schlechteste Möglichkeit, wenn man nicht weiß, was man tun soll, einfach nichts zu tun, aber wenn man wirklich sich in dieser Lethargie befindet, sondern ach, das ist alles zu viel, entscheidet man sich auch nicht richtig. Weil Gott ja gerade von uns will, dass wir uns zu ihm stellen, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir ihm nachfolgen, das ist alles aktiv. Aber ich kann verstehen, dass man gerade heutzutage doch sagt, lass es. Und Gott sagt, nein, du darfst aber wissen. Und darauf darfst du vertrauen und darauf darfst du bauen und auf diesem Fundament darfst du weitergehen. Mir hat das sehr geholfen, dieses einfache Abarbeiten. Wie geht es nicht? Dann klarer zu sehen, aber so geht es, mit ihm geht es, durch ihn geht es. Da hat mich doch gestern jemand gefragt, woher weißt du das alles? Also wie es gekommen ist, ist auch total egal, aber er hat gefragt, woher weißt du überhaupt, dass die Bibel wahr ist? Das kann man jetzt lang und kurz machen. Für jemanden, der das nicht glaubt, muss man es lang machen und er kann es immer noch nicht packen. Aber für jemanden wie uns dürfte man es eigentlich an 3 Punkten abhaken. Der erste Grund ist, weil Gott es sagt. Das ist so einfach, so billig für jemanden, der das hört, der denkt, das ist aber easy, das ist aber, weil Gott es sagt. Ja gut, aber wenn Gott vertrauenswürdig ist, dann ist ja jedes Wort vertrauenswürdig. Und wenn er sagt, es ist so, dann ist es so. Punkt, aus Ende der Diskussion. Jemand, der mit Zweifeln, mit Nöten da dran geht, der hat natürlich seinen Knackpunkt. Du bist ja hörig, du glaubst, dir kann man ja alles erzählen. Aber für uns, wenn wir einmal die Entscheidung getroffen haben, Gott ist glaubwürdig, dann ist auch sein Wort glaubwürdig zu 100%. Und dann müsste sich diese Frage eigentlich gar nicht mehr stellen. Außer natürlich, wie fangen wir an, mit Gefühlen, Erfahrungen und so weiter an die ganze Sache ranzugehen. Aber wenn wir die Entscheidung für Gott getroffen haben, müsste uns eigentlich ja klar sein, natürlich ist er glaubwürdig, natürlich ist sein Wort glaubwürdig. Und ich kann es auch überprüfen und er fordert mich sogar auf, es zu überprüfen. Nicht zu hinterfragen, nicht zu versuchen, aber wirklich ihn beim Wort zu nehmen. Wir haben Verse, ich kann euch die geben, da sagt er, verlass dich auf mein Wort, nimm mich beim Wort. Und ich hatte selber diese Herausforderung mir auch mal stellen lassen und sagen, eine Lüge bringt das ganze Gebäude hier zum Fall. Suche bewusst aktiv eine Lüge in der Bibel. Und wenn du sie findest, legst du sie zur Seite und such dir was Besseres. Aber du wirst nichts Besseres finden. Aber du kannst diese Herausforderung, diese Challenge ja durchaus mal auf dich nehmen. Such doch mal eine Lüge. Nicht eine Sache, die du nicht verstehst. Das meine ich jetzt nicht. Sondern wirklich eine Lüge, eine Unwahrheit in diesem Wort. Ich sage nicht, dass die Bibel zu allem etwas sagt, aber ich sage, dass zu allem, wozu sie etwas sagt, wahrhaftig ist. Sie sagt nicht zu allem etwas, aber zu allem, wozu sie etwas sagt, ist sie wahrhaftig. Also stell dich der Herausforderung. Mach es nicht mit mir ab, mach es mit Gott ab. Frag ihn doch einfach mal, wenn du dich fragst, ob das alles so stimmen kann. Der letzte Gedanke für heute ist, warum will Gott das eigentlich? Warum ist es in Gottes Interesse, dass wir wissen? Warum will er uns Wissen vermitteln? Die beste Antwort findet man eigentlich dann, wenn man sich fragt, warum will denn dein Freund, dein Partner, dein Gegenüber, dass du ihn kennenlernst? Warum hat ein Gegenüber, wer auch immer das ist, jemand, mit dem du dich triffst, jemand, mit dem du Gemeinschaft hast, jemand, der dir nahe ist, warum will der denn, dass er dich kennenlernt und warum willst du, dass du ihn kennenlernst? Stell dir zwei Personen vor. Mit dem einen triffst du dich zum Kegeln und mit dem anderen triffst du dich zum Kaffee. Ich gehe mal davon aus, dass es beim Kegeln ums Kegeln geht und ich gehe davon, dass es beim Kaffee nicht um den Kaffee geht. Nicht um den Kaffee geht. Also beim Kegeln kann man sich wunderschön treffen, hast du Lust danach walken, spazieren gehen oder spazieren ist ein falsches Beispiel, hast du Lust danach kegeln, Fußball oder sonst irgendwas zu machen, da geht es meistens darum, man möchte wirklich ins Museum, man möchte wirklich kegeln, man möchte irgendwie mal nur Ablenkung. Aber wenn sich jemand mit mir zum Kaffee verabredet oder zum Spazieren gehen, dann bin ich eigentlich schon gepolt, es geht nicht um Kaffee und spazieren gehen und wenn einer mir sagt danach, ich möchte aber lieber Tee trinken, dann hat er das System nicht verstanden. Es geht nicht um Kaffee. Es geht nicht um Kaffee. Wenn du Cola willst, trink Cola. Es geht um Reden. Es geht um Gemeinschaft haben. Es geht um Verstehen. Es geht um Zeit miteinander verbringen. Und Gott möchte dir Wahrheit über sich vermitteln, weil er Zeit mit dir verbringen möchte, weil er möchte, dass du ihn kennenlernst. Deshalb gibt er dir Offenbarung. Deshalb gibt er dir sein Wort, weil er will, dass du weißt, wer er wirklich ist. Es interessiert ihn nicht, dass du an Gott glaubst. Und wenn du sagst, ja, wie ist denn dieser Gott? Ich glaube an ihn. An wen? Wie ist der? Erzähl mir mal was von ihm. Ja, ich glaube, dass es ihn gibt. Ja, ich muss ihn kennenlernen und er hat ein Interesse, sich mir mitzuteilen. Das ist der Grundlage von Freundschaft, die Grundlage von Beziehung, von Gemeinschaft, von Verständnis. Wenn du nicht weißt, wie Gott ist und du glaubst an ihn, dann bist du wirklich nur auf der Ebene, ich glaube, dass es ihn gibt, aber niemals in der Vertrauensebene. Also ich glaube dir, ich vertraue dir. Und Gott möchte mit dir ehrliche, wahrhafte Gemeinschaft haben. Und deshalb gibt er sich dir zu erkennen. Er spielt kein Versteckspiel mit dir, sondern probier doch mal aus, sondern er möchte sich dir offenbaren, wenn du bereit bist, Zeit mit ihm zu verbringen, Nähe zu erleben. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, warum Gott uns die Bibel gegeben hat. Um sich zu offenbaren, um sich zu zeigen, das ist Offenbarung. Da kannst du dir im Gedanken, weiß ich nicht, was machen, wie könnte, wie sollte, wie müsste Gott sein, da kannst du in den Wald gehen und die Schöpfung kennenlernen, aber du kannst nicht Gott kennenlernen. Gott kannst du nur kennenlernen, indem er sich dir offenbart. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber von Leuten, von schlauen Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, philosophisch Gedanken gemacht haben, wie ist denn Gott? Und die sind hier hängen geblieben. Die sind in ihrem Verstand, die sind in ihrer Erfahrung, die sind in ihren Gefühlen hängen geblieben, weil sie keine Offenbarung Gottes akzeptiert haben. Aber Gott gibt uns die Offenbarung. Wenn du dich mit deinem Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter unterhältst und fragst dich, wie ist denn Gott? Und du hast nicht die Bibel, dann bist du immer noch im, ja, stelle ich mir vor, so müsste er doch irgendwie sein. Er müsste doch gut sein. Er müsste doch, da stimmt das vielleicht gar nicht. Weißt du es? Du weißt es nur, wenn er es dir sagt, wenn er es dir offenbart. Erster wichtigster Punkt. Der zweite und bestimmt auch nicht unwichtige Punkt ist, er möchte dir gewisse Dinge sagen, um dich zu bewahren. Um dich vor gewissen Dingen zu bewahren. Um dir zu sagen, nein. Und nicht, um dir etwas vorzuenthalten, sondern um dich zu bewahren. Oder von der anderen Sicht, um dich zu segnen. Um dich zu bewahren im Negativen, um dich zu segnen im Positiven. Dass du weißt, was ist gut und richtig. Und gerade in der Gefühlsebene, wenn alle denken, ach, wäre das so schön und verliebt oder reich oder, ja, Emotionen, super. Und nachher Gott sagt dir, aber Vorsicht, Achtung, nein. Ja, Ist ein Spielverderber Gott? Nein, ist ein Bewahrender, ist ein wirklich Liebender, ist ein Gott, der ein bisschen weiter schaut und der es ernst mit dir meint. Aber darauf muss ich mich einlassen und dem muss ich vertrauen und ich muss das wissen. Und wenn ich in so einem Zustand des irgendwo bin und dann die Offenbarung nicht kenne und nur Gefühl habe oder nette, falsche Berater, ja, gute Nacht, Marie. Das wird nicht gut enden. Und dann Gott die Vorwürfe machen, warum hat er mich nicht bewahrt? Schwierig. Also, er möchte Gemeinschaft mit mir haben, er möchte mich bewahren oder segnen und er möchte mir Ruhe schenken, er möchte mir Frieden geben, er möchte mir sagen, es ist okay, ich habe es in der Hand. Gerade wenn wir freitagsabends uns hinsetzen und Offenbarung lesen, dann denken wir manchmal, es geht gar nicht. Katastrophe unter der Sonne, wo soll das hinführen? Aber man kann es auch aus dem Blickwinkel sehen, dass Gott sagt, die Gerichte kommen, die Gerichte müssen kommen und ich habe alles in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle, ich habe dich in der Hand. Und natürlich, wenn man das so sieht und wenn man in die Medien und so weiter, natürlich macht das Angst. Was ist die falsche Blickrichtung? Das ist nicht auf die Wahrheit geschaut, das ist auf die Umstände geschaut. Und deshalb lassen wir uns ermutigen in dem Sinne, wir wissen, wir sollten wissen, wir müssen wissen, wir wollen wissen. Wir wollen mehr von Gott wissen, weil es gut für uns ist und weil er es möchte. Stehen wir auf und beten noch miteinander. Ja, Vater, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns Wahrheit, dass du uns Wissen, dass du uns Erkenntnis, dass du uns dich geschenkt hast. Wir danken dir dafür, weil das in keinstem Maße selbstverständlich ist, aber weil uns das trägt, was uns das hält, weil uns das wirkliche Zuversicht gibt. Danke, dass du da bist. Danke für diesen Tag, den wir miteinander haben dürfen und segne uns und bewahre uns durch diesen Tag, durch den morgigen Tag, durch diese Zeit, wo wir noch weiter hier sein sollen.